Wir sind immer noch im Kolosserbrief. Mittlerweile haben wir es den Schritt geschafft, ins zweite Kapitel zu kommen. Wer die Bibel da hat, kann das gerne mit aufschlagen und das mitverfolgen. Ich lese mal den Text. Es liegt mir daran, sagt der Paulus, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinem Kampf um euch in Kolosse geht und auch um die Gemeinde in Laodicea und überhaupt um alle, die mich persönlich nicht kennengelernt haben. Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammengehalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. In ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand durch Überredungskünste hinters Licht führt. Das noch besetze ich nach guter Nachricht. Paulus müht sich und kümmert sich und kämpft für die Gemeinde, die er persönlich überhaupt nicht kennt. Epaphras ist zu ihm gekommen und hat ihm berichtet über die Zustände in Kolosse. Hat ihm berichtet, was die Gemeinde umtreibt, was sie beschäftigt. Aber Paulus hat die Gemeinde nicht gekannt und die Gemeinde kannte ihn nicht. Aber Paulus müht sich auch um Gemeinden, die ihn nicht kennen. Denn er weiß, sie gehören zum Leib Jesu Christi. Und er ist Apostel. Und da hat es vermutlich Männer gegeben in Kolosse, die haben so den Christen gesagt, da, ihr habt durch Epaphras alles aus zweiter Hand erfahren. Er ist nur ein Schüler des Paulus. Der Meister selbst aber, der kümmert sich gar nicht um euch und nimmt sich euer nicht an. Er lässt euch einfach in eurem unvollkommenen Christenleben stehen. Und wir wollen euch jetzt helfen. Paulus ist unzuverlässig. Der kümmert sich nicht um euch. Nein, Paulus lässt die Leute nicht im Stich, auch die, die er nicht kennt. Es ist ihm nicht egal, wie es ihnen geht, wie es den Gemeinden geht. Er kämpft für sie und das will er nun dieser Gemeinde sagen. Lasst euch nicht irreführen, ich kämpfe für euch, ich bin auch für euch da. Und wenn es euch gut geht, freut es mich und wenn es euch schlecht geht, dann treibt mich das um. Dann kämpfe ich für euch. Im Gebet. Und er kämpft auch mit diesem Brief, den er hier schreibt. Denn er will die Gemeinde ansprechen, er will der Gemeinde helfen. Aber was ist nun das Anliegen des Paulus? Wofür kämpft er denn? Das sehen wir im Vers 2. Zum einen kämpft er sagt, ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten. Die Gemeinde soll ermutigt sein, auf dem Weg mit Jesus voranzugehen. Sie sollen sich nicht einschüchtern lassen durch all die Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind. Und sie sollen in Liebe zusammenhalten. Überall in der Bibel begegnet uns die Liebe. Und manchmal wird mir sogar gesagt, ich spreche zu viel von Liebe. Zu wenig von Gebot und Gesetz. Wir können nicht von Geboten und Ordnungen sprechen, die Gott gibt, ohne die Liebe im richtigen Maß zu betonen. Und wer die Bibel aufmerksam liest, kommt immer und immer und immer und immer wieder an Stellen, wo die Liebe betont wird. Ist auch ganz natürlich. Denn unser Schöpfer ist schlicht der Gott der Liebe. Es wäre komisch, wenn das nicht überall uns begegnen würde. Und ich kann Ihnen sagen, das größte Motivationspotenzial für einen Menschen steckt in der Liebe und nicht im Gesetz. Wenn ich geliebt mich weiß, bin ich bereit, Opfer zu bringen. Das ist der Unterschied zu manchen Religionen, wo nicht die Liebe im Vordergrund steht, sondern die Erfüllung des Gesetzes, wo es darum geht, die Geister und Götter zu beschwichtigen. Das brauchen wir gar nicht. Gott ist beschwichtigt durch seinen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Wir müssen Gott nicht beschwichtigen. Gott hat uns in seinem Sohn die Liebe zugesprochen. Die Liebe ist eine zentrale Botschaft des Evangeliums. Und die Liebe untereinander ist das Kennzeichen der Christen schlechthin. Ob uns das gefällt oder nicht und ob wir da schon auf fortgeschritten sind oder nicht, es ist einfach so. Paulus kämpft darum, dass diese Liebe untereinander wächst und erhalten bleibt in der Gemeinde. Er hat genug Streit mitbekommen, genug Unversöhnlichkeit, das können wir alles nachlesen in den Briefen. Paulus weiß darum, dass die Gemeinde nicht einfach sich so ohne weiteres liebt, sondern dass da viel, viel Menschliches und allzu Menschliches, Neid und Hass, auch in der Gemeinde sich breitschlagen kann. Aber desto trotz, sagt er kämpft darum, dass wir in Liebe untereinander zusammenhalten. Und dem Timotheus sagt er als eine pastorale Anweisung, als sein Nachfolger, fasst er die Lehre so zusammen, ich lese auch noch der guten Nachricht, jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen. Oder denen die Luther-Übersetzung geläufiger ist, die Hauptsumme aller Lehre ist Liebe. Jeder Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen, die aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Das spielt alles auch mit. Aber die Unterweisung soll zur Liebe hinführen, zur Liebe zu Christus und zur Liebe untereinander. Alle Unterweisung soll dazu dienen. Und wir haben in unserer Gemeinde ja verschiedene Grundwerte. Und ein Grundwert haben wir, der auch die Liebe betont. Ich weiß nicht, ob jetzt das, dass der langsam kommt. Ah ja, Entschuldigung. Das sagen wir aus. Wir sind überzeugt, dass liebevolle Beziehungen jeden Aspekt des Gemeindelebens prägen sollen. Das ist unsere Überzeugung und ich glaube, das ist nicht unsere Überzeugung, das ist Gottes Überzeugung. Das ist das, was Gott wünscht. Ich sage nicht, dass wir am Ziel sind, aber das ist das, was Gott wünscht, dass die Liebe, liebevolle Beziehungen jeden Aspekt des Gemeindelebens prägen. In Liebe zusammengefügt zu sein, das ist Gottes Anliegen. Das heißt zum Beispiel, überall heißt es das. Wir sollen in Liebe einander zugetan sein. Das ist mit ein Grund, warum uns auch die Kleingruppenarbeit ein Anliegen ist. Warum uns das bewegt. Weil wir denken, wenn wir uns treffen in kleineren Gruppen, nicht einfach hier im Gottesdienst, dass wir dann auch viel mehr Möglichkeiten haben, einander Liebe zu erweisen, nur schon, weil wir uns besser kennen, weil wir besser verstehen, was den anderen beschäftigt, was ihn wirklich bewegt, wo er Unterstützung braucht, wo wir für ihn beten können und sollen. Deshalb ist uns das mit ein wichtiger Grund, diese Kleingruppen zu fördern in unserer Gemeinde. Das möchten wir tun, auch mit diesem Hintergrund. Und ich muss auch sagen, dass ich in unserer Gemeinde sehr viel Liebe erfahre. Ich denke, dass das bei uns sehr spielt. Wir haben immer die Tendenz, immer nur das Schlechte zu sagen, wie wir noch Mangel haben und so weiter. Wir haben viele Mängel, das weiß ich auch ich persönlich. Aber trotzdem erfahre ich jedenfalls in dem Umfeld, was ich in unserer Gemeinde beobachte, viel, viel Liebe untereinander. Das halt nicht immer mit Plakaten hier an der Wand hängt. Ich habe letzte Woche dem angerufen oder ich habe vorletzte Woche für den gebetet oder ich habe den begleitet oder ich habe den mal unterstützt oder ich habe den ermutigt. Aber viel, viel Liebe geschieht unter uns, das ist wichtig. Und Paulus möchte uns anspornen, darin weiterzumachen. Wir können noch mehr lernen, wir können noch unsere Liebe intensivieren, das wollen wir. Das wollen wir auch unterstützen, auch mit Kleingruppen, auch im Austausch untereinander. Und zum anderen kämpft Paulus um eine gesunde Lehre. Und er beschreibt das so, dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. Christus, das Geheimnis Gottes. Ein Geheimnis, das vor der ganzen Welt offenbar ist. Es ist eben nicht das Geheimnis, das diese Mysterienreligionen hatten, wo nur bestimmte Leute eingeweiht wurden. In dieses Geheimnis ist interessant, nur mal die Bibel auf das zu lesen, was Paulus an Begriffen verwendet, die in dieser Zeit geläufig und gebräuchlich waren in den Religionen und die er dann deutet auf das Christenleben. Ganz höchst interessant. Wir würden vielleicht sogar sagen, wie kann Paulus von Geheimnis sprechen in Bezug auf Christus? Das Wort wird ja von anderen Religionen verwendet, für etwas ganz anderes. Aber Paulus sagt, guckt, es gibt nur ein Geheimnis Gottes und das ist Christus und das können wir euch verkündigen vor der ganzen Welt. Nicht nur einigen Eingeweihten, sondern jedem können wir das sagen, das Geheimnis Gottes. Das ist nämlich Christus. Und auch die Begriffe Weisheit und Erkenntnis sind alles aus dem Umfeld genommen und Paulus gibt ihnen eine neue Bedeutung. Vielleicht mag das etwas befremden, wenn Paulus nicht einfach voraussetzt, dass die Gemeinde eine einheitliche Erkenntnis hat. Er sagt ja, er kämpft darum, dass sie gemeinsam zu dieser Erkenntnis kommen, Christus immer besser erkennen. Aber es ist gar nicht so unnatürlich, ich habe das auch schon ab und zu gesagt, aber ich wiederhole das gern. Wiederholung ist ja wichtig. Und Paulus äußert sich ähnlich im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11, da sagt er, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Zu was? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, also zur Einheit der Überzeugungen, die wir haben, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also Paulus sagt, Gott hat verschiedene Aufgaben eingesetzt, um die Gemeinde zuzurüsten. Und die Zurüstung geschieht dadurch, dass wir zum Ziel haben, zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu gelangen. Das heißt, dass wir Christus miteinander immer besser kennenlernen. Als ich mich bekehrte, da wusste ich eines ganz sicher, das war mir klar. Jesus ist für mich gestorben und jetzt bin ich erlöst und ich komme in den Himmel. Das wusste ich. Aber vieles anderes wusste ich überhaupt noch nicht. Keine Ahnung hatte ich. Meine Vorstellung, wer Gott ist, wie er handelt, habe ich mit hinüber in mein neues Leben genommen. Und durch Bibellesen, durch Bibelarbeiten, durch Bibelstunden, durch den Gottesdienst am Sonntag, da habe ich immer mehr erkennen gelernt, wer Christus wirklich ist. Und ich musste lernen, meine Vorstellungen von Gott zu ändern. Und sagen, ah, Gott ist so. Gott ist so, gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so wird das Bild Jesus Christus immer deutlicher für mich. Das ist der Weg, den jeder Mensch durchmachen muss. Wenn sich einer aus einer Religion zu Christus bekehrt, der sich gewohnt war, Geister zu beschwichtigen und seine Religion darin bestand, die Geister zu beschwichtigen, kommt er zu Christus, dann wird er immer noch den Eindruck haben, ich muss die Geister beschwichtigen. Ich muss jetzt halt den Geist des großen Gottes beschwichtigen. Und dann muss er erkennen, dass Jesus das für ihn getan hat. Dann muss er lernen, dass er keine Angst haben muss, sondern dass er Christus ganz vertrauen kann, dass Christus alles für ihn gemacht hat. Und er wird Christus immer besser kennen und geborgen in ihm werden. Und so müssen wir vieles ablegen, viele liebgewordenen Vorstellungen vielleicht, und sind immer wieder aufgerufen, Gott Recht zu geben. Und so müssen wir auch geduldig sein mit Menschen, die Jesus zuerst kennenlernen, und dann meinen wir, jetzt haben sie den Heiligen Geist, das ist auch richtig, den haben sie, aber dann meinen wir, ihnen müsste schon alles klar sein. Und wir meinen schon, bei jedem Satz, den wir sagen, müssten sie nur noch nicken. Wir haben zwar nicht genickt, aber sie müssen. Wir sind schon 20 Jahre gläubig, sie erst einen Monat, aber sie müssen jetzt auch schon alles wissen. Wir können gar nicht begreifen, dass sie das nicht verstehen. Wir müssen ihnen den Prozess zulassen, den Gott auch bei uns zulässt, dass wir wachsen in der Weisheit und in der Erkenntnis von Jesus Christus. So hat es Gott angeordnet. Und nun kommt Paulus zu einer ganz radikalen Aussage. Die ist so richtig einseitig, so kolossal absolut und wenn man es negativ ausdrücken will, völlig intolerant. In ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Nirgends woanders in der Welt finden wir wahre Erkenntnis und Weisheit. Und das ist schon sehr radikal, was er hier sagt. Und bedenkt man, dass in der damaligen Welt, in der Paulus lebte, Weisheit und Erkenntnis ein hoch anstrebenswertes Gut war. Die Philosophie von den Griechen, die war begehrt und da hat es Prediger gegeben, die so die Weisheiten des Lebens verkündigten und herumwanderten. Und jetzt kommt Paulus mit dieser radikalen Aussage in diese Zeit hinein. In Christus ist das alles. Also was hier so rumweisheitelt und rumerkenntnisset, das habt ihr in Christus. Ihr müsst gar nicht auf das hören. Christus genügt. Die Gemeinden müssen nicht Orakel befragen. Wissen Sie, manchmal gar nicht so einfach. Wenn man aus einem Glauben kommt, und die Leute, die kamen aus einem Glauben, das war nicht eine säkularisierte Welt, wo man von Religion überhaupt nichts verstand. Diese Menschen waren tief religiös. Die haben gelernt zu opfern, die haben gelernt Orakel zu befragen. Wenn sie irgendeine Reise machten, gingen sie zu einem Tempel und ließen ein Orakel befragen. Geht die Reise gut oder geht die Reise nicht gut? Und jetzt werden diese Leute Christen. Ja, und jetzt machen sie eine Reise. Und dann fragen sie sich, ja, soll ich jetzt zum Orakel noch vielleicht fragen? Das geht ja vielleicht auch noch. Oder soll ich nicht? Soll ich einfach auf die Reise gehen? Werde ich das überleben oder werde ich das nicht überleben? Das kennen wir gar nicht, das ist gar nicht bewusst, was das auslösen kann. Ich denke, vielleicht gibt es Leute, die in so religiös lebten, die das nachempfinden können. Und Paulus sagt, ihr müsst nicht mehr zu orakeln. Ihr müsst sie nicht befragen. In Christus ist alle Weisheit und Erkenntnis vorhanden. Jesus genügt. Es braucht keine speziellen Erfahrungen. Er ist die Quelle des Lebens. Im Alten Testament wird über Menschen gesagt, die sich für weise halten. Wird gesagt im Jeremia, wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Was können sie Weises lehren, wenn sie... Sie sind weise, intelligente Leute, haben viel zu sagen. Aber was nützt das, wenn sie Gottes Weisungen wegwerfen? Dann sind sie eben nicht weise, nur weise vor der Welt, aber nicht weise fürs Leben. Im Neuen Testament könnte man sagen, wer kann wirklich ein erfülltes und zielgerichtetes Leben führen, wenn er Jesus außer Acht lässt? Niemand. Die Schlussbotschaft des Kirchentages, der in Zürich stattfand vor einigen Jahren, wird gesagt, wir wollen die Wahrheit auch in den anderen Religionen und Konfessionen aufsuchen, erkennen und uns daran freuen. In der Begegnung erschließt sich das Verständnis füreinander. Ich habe nichts gegen ein Verständnis füreinander. Aber ich habe etwas dagegen, wenn wir beginnen zu sagen, als ob andere Religionen Antworten hätten auf das Leben. Ich weiß, das ist krass. Aber was Paulus hier sagt, lässt keinen anderen Schluss zu. In Christus ist die Lösung. Wir können andere Religionen verstehen und das ist wichtig. Aber andere Religionen können uns nicht ewiges Leben vermitteln. Sie können uns nicht zur Rettung führen. Ich verstehe das manchmal gar nicht, wie eine Kirche sich so vom Zentrum vom Glauben weglösen kann. Jesus sagt eindeutig, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe mal an einer Diskussion teilgenommen und habe da versucht einzubringen, dass Jesus die Wahrheit ist. Und ein Sprecher einer Kirche, der Pressesprecher, der also für die Kirche spricht, hat gesagt, Jesus, das kann man nicht so sagen, dass Jesus die Wahrheit ist. Wir sind immer auf der Suche nach der Wahrheit. Und wir müssen wie Paulus festhalten, in Christus haben wir die Wahrheit. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm verborgen. Und so heißt das, dass für unser Handeln und Tun entscheidend ist, dass wir immer wieder auf Jesus sehen. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt einen Trend unter den jungen Leuten heute. Und ich weiß nicht, ob jemandem das aufgefallen ist und gedacht hat, was hat jetzt der wieder da? Sehen Sie das? Das ist ein Armband. Und auf dem Armband steht WWJD. Und das ist eine schöne Veranschaulichung von dem, was wir sagen, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich habe mir das von meiner Tochter entlehnt. Eine Gemeinde hat diese Erfahrung gemacht, und das wird jetzt unter den jungen Christen propagiert. Was würde Jesus tun? Es gibt auch Bücher dazu. Und jetzt haben diese jungen Leute diese Armbänder an, strecken auf in der Schule und sehen, was würde Jesus tun? Das ist doch ein super Trend. Und ich muss sagen, das freut mich, dass sich unsere heutige christliche Jugend zu so etwas herausfordern lässt. Dass sie sich herausfordern lässt und Jesus will ins Zentrum ihres Lebens stellen. Man kann über die Jungen sagen, was man will. Aber dass so ein Trend Fuß fasst, zeigt doch, dass wir noch eine Jugend haben, die möchte, dass Jesus in ihrem Leben im Zentrum steht. Die möchte, dass wenn sie lebt und Fragen stellt im Leben, möchte sie wissen, was würde Jesus an meiner Stelle tun. Und ich kann Ihnen dazu noch einen Gedanken aus dem Alten Testament sagen. Vielleicht können Sie sagen, ja, das ist wieder so ein, oder das wird wieder so vermarktet. Natürlich wird das vermarktet. Aber man kann doch auch gute Sachen vermarkten. Und wenn Sie jetzt nachschlagen, im 5. Mose, Kapitel 6, da ist dieses dieses Bekenntnis, das zentrale Bekenntnis von Israel: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das heißt auch nichts anderes als, Gott soll im Zentrum stehen, neutestamentlich. Christus soll im Zentrum unseres Lebens stehen. Unser Handeln, unser Denken soll von ihm her bestimmt sein. Und jetzt heißt es, und das finde ich interessant im Zusammenhang mit diesen Bändern da, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und jetzt kommt's. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Oder? Binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Überall soll das stehen. Wenn man das jetzt umsetzt, kann man sagen, überall soll stehen, Jesus Christus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Oder so gesagt, was würde Jesus tun? Ich finde das ein super Trend. Und es freut mich enorm zu sehen, wie viele junge Menschen auf diesen Trend aufspringen. Und merken, dass das etwas ausmacht, wenn man dann halt auf einmal sieht, ah ja genau, ich habe dieses Band. Wenn man das Wacken wieder daran erinnert wird, ja, was würde jetzt Jesus tun? Und dass wir das nötig haben, so Erinnerungen, zeigt uns genau das Alte Testament. Wir sind ja sehr vergessliche Menschen. Und wenn Gott das für nötig findet, dass sie das auf die Hand schreiben, dass sie das an die Türpfosten schreiben, zeigt doch, wie wichtig das ist, dass wir das ständig vor Augen haben, dass Christus das Zentrum ist, auch im Neuen Testament. Was würde Jesus tun? Ich weiß nicht, wie viele nächsten Sonntag mit Bändern kommen, um den Kopf und den Arm. Ich werde das auch wieder meiner Tochter zurückgeben, natürlich. Aber freuen wir uns doch darüber, dass so etwas heute geschieht und uns auch herausfordert, auch als Ältere, herausfordert, wieder diese zentrale Frage zu stellen: Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Anders gefragt, ist das ja im Grunde genommen die Frage, Herr, was willst du oder Herr, was gefällt dir? Christus ist das Zentrum und wenn er wieder ins Zentrum gerückt wird, dann freut sich Gott sehr darüber. Paulus sagt dies alles, weil die Gemeindeglieder vor Verführung, weil er die Gemeindeglieder vor Verführung schützen will. Es gab offensichtlich Leute, die verführerische Reden hielten, um die Gemeinde vom Zentrum wegzubringen. Und Paulus sagt jetzt, ich sage euch das, und er wird dann später noch auf einige Lehren eingehen, ich sage euch jetzt das, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, dass ihr nicht auf diese verführerischen Redner hereinfällt. Und euch noch auf eine andere Fährte ziehen lässt, dass ihr sagt, Jesus und die Orakel können wir auch noch befragen, weil durch die Orakel auch Jesus noch spricht und was man sich da alles einfallen lassen kann, wenn man Leute verführen will. Lasst euch nicht verführen. Christus genügt. Auch wenn es noch so fromm klingt, so schilderte ein Pfarrer eine Begebenheit, die mich eigentlich wirklich erschüttert, muss ich sagen. Er sagt, kürzlich stand ich am Krankenbett eines jungen Menschen. Er war AIDS-krank und wog nunmehr 30 Kilo. Noch bedenklicher aber war sein seelischer Zustand. Er fühlte sich als Strandgut und starrte aus seinen eingefallenen Augen ins Leere. Ich bin kein Christ, sagt er. Worauf ich ihm antworte, Gott trägt dein Leben, vertraue ihm, seine Liebe ist stärker als der Tod. Danke, sagt er. Ich weiß nicht. Wie kann man einem Sterbenden, der das noch anspricht, am Sterbebett, ich bin nicht Christ, einfach sagen, die Liebe ist stärker als der Tod. Als ich das gelesen habe, war ich 2 Wochen später in einer Gemeinde und habe gepredigt. Da ist ein Arzt nach vorne gekommen, hat gesagt, er hätte einen sterbenden Menschen gehabt. Und er hätte diesem Menschen noch das Evangelium sagen können und er hätte noch Jesus angenommen. Da muss ich mich fragen, sprechen dann die Ärzte deutlichere Worte, die gläubigen Ärzte, als die Pfarrer? Wenn ein Mann noch artikuliert seine Not, dass er kein Christ ist, dann muss ich ihm doch die erlösende Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Und muss ihn begleiten und nicht einfach so eine schön klingende, billige Antwort zu geben, die Liebe ist stärker als der Tod. Ja, was heißt das? Es war gut gemeint, aber ich finde, das ist einfach etwas Erschütterndes. Wir müssen heute klare Antworten geben den Menschen. Wenn sie fragen, dann sollen sie es klar hören, sie wollen es wissen, sie wollen es nur so hören, dass sie es einigermaßen verstehen können und nicht mit Vokabeln, die sie überhaupt nichts anfangen können. Wo sie einfach denken, ja, das habe ich ja gewusst, dass der super fromm ist. Der spricht auch so. Verstehe nämlich nichts. Man kann das Evangelium auch sagen, dass der andere etwas versteht und weiß, dass er jetzt gefragt ist. Dass er weiß, dass er mit eine Entscheidung zu treffen hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Lassen wir uns nicht durch schön klingende Dinge überreden und vom Zentrum und der zentralen Botschaft vom Evangelium abbringen. Es ist eine krasse Botschaft, es ist eine radikale Botschaft. Und es ist im Grunde für unsere Zeit eine absolut intolerante Botschaft, weil nur in Christus die Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind. Und weil wir da nicht berechtigt sind, als Menschen hier etwas zu ändern. Wir können nur eins machen, wir können die Bibel wegschmeißen und sagen, das interessiert mich nicht mehr, das ist mir zu extrem. Aber ich hätte manchmal lieber, dass Leute, die solche Dinge verdrehen, die Bibel wegwerfen und nicht mehr davon sprechen, anstatt dass sie es verdrehen und eigentlich den Kern der Botschaft verkehren. Gottes Schatzkammer. Gottes Schatzkammer ist Jesus Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm werden wir gerettet und erlöst. Er schenkt uns neues und ewiges Leben. Und Jesus genügt. Niemand kann eine Weisheit oder Erkenntnis bringen, die bedeutungsvoller wäre als die, dass wir Christus erkennen. Und lernen wir doch, diese schlichte Frage in unserem Alltag zu stellen, was würde Jesus tun? Und dann tun wir es doch. Manchmal haben wir vielleicht Angst, diese Frage zu stellen, was würde Jesus tun, weil wir genau wissen, dass er etwas anderes tun würde. Das ist wie bei den Kindern und bei den Erwachsenen. Wenn wir die Antwort nicht hören wollen, fragen wir nicht. Wir kennen die Antwort, oder? Die Kinder wissen, wie der Vater antwortet und sie wissen, wie die Mutter antwortet. Und dann fragt man halt den, bei dem man die Antwort erwartet, die man hören will. Oder? Dann geht man zuerst zu dem, der eher positiv ist. Dann geht man zum Vater und sagt, Papi, die Mami hat gesagt, wir dürfen, was meinst jetzt du? Selbstverständlich. Kann man ja gar nicht mehr anders. Manchmal fragen wir nicht, was würde Jesus an meiner Stelle tun, weil wir vielleicht schon wissen, was wir tun wollen, dass das anders ist. Deshalb finde ich diese Herausforderung eigentlich sehr gut für uns. Was würde Jesus tun? Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater. Danken, dass du alles in deinem Sohn beschlossen hast. Alle Weisheit, alle Erkenntnis, die für ein Leben, das dir gefällt, nötig sind, finden wir in deinem Sohn. Und es freut mich auch, diese Bewegung zu sehen unter den jungen Leuten mit diesen Bändern, mit diesen Büchern, dieser Geschichte der Gemeinde, die das mal ganz konsequent gelebt hat. Und dass sich noch so viele junge Menschen herausfordern lassen und möchten ein Leben führen, das von dir bestimmt ist. Herr, das gibt uns Hoffnung für die nächsten Generationen. Wenn deine junge Mannschaft heranwächst, die dir dienen will, der es wichtig ist, zu wissen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Herr, und so hilf uns auch als Gemeinde in unserem Leben, dass wir wieder wagen, diese Frage einfach zu stellen, was würde dir gefallen? An was hast du Freude? Was würdest du tun? Was würdest du uns für eine Antwort geben? Ja, Herr, dass du in unserer Mitte zum Zug kommst, dass du lebst und dass dein Name geehrt wird durch unser Tun. In dir, Herr Jesus, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Amen.